Christian Kohrs und das ist The Passenger. In sogenannten Generationenraumschiffen könnten Menschen eines Tages zu fernen Planeten fliegen. Diese Reisen dauern Jahrzehnte. Wie sieht das Leben auf so einem Raumschiff aus? Um diese Frage geht es beim Designwettbewerb Project Hyperion. Ich spreche mit Initiator und Professor für Raumfahrttechnik Andreas Hein. Los geht's! Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bei mir bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen uns heute über ernsthaft die Zukunft der Mobilität unterhalten. Das ist ja immer Thema in meinem Podcast, aber diesmal würde ich sagen, nehmen wir das mal richtig ernst. Und zwar geht es um Reisen im Weltraum und da eben nicht so schnöder Weltraumtourismus, sondern wirklich so der ganz große Wurf. Und zwar mit Raumschiffen, ich sag mal, zu fernen Planeten oder sogar Sonnensystemen zu reisen. Also das Schlagwort, das drüber steht, sind mehr Generationen Raumschiffe, sage ich mal. Und um das jetzt wieder so ein bisschen realistisch einzufangen, geht es darum, Anlass, dass wir sprechen, ist ein Designwettbewerb, den du mitinitiiert hast. Project Hyperion nennt sich das Ganze. Und da geht es darum, eben Ideen, Konzepte für besagte Raumschiffe zu entwerfen, wofür die gut sein sollen und vor allen Dingen, wie man auf die Idee kommt. Das würde ich jetzt gerne zum Einstieg einmal von dir wissen. Also wie kommt man darauf, so einen Wettbewerb zu machen für eben mehr Generationen Raumschiffe?
Ja, ich bin Andreas Hein. Den Wettbewerb Project Hyperion habe ich im Rahmen eines englischen Vereins, der Initiative for Interstellar Studies, organisiert und durchgeführt. Ich bin vom Hintergrund her Raumfahrttechniker. Ich bin Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Luxemburg. Beschäftige mich aber mit dem Thema interstellare Raumfahrt seit etwa 16 Jahren. Und das hat eigentlich bereits angefangen, als ich noch an der TU München gewesen bin und dort Raumfahrttechnik studiert habe. Damals wurden immer mehr sogenannte Exoplaneten entdeckt. Das sind Planeten, die um andere Sterne kreisen. Und in dem Kontext habe ich mir einfach die Frage gestellt, wenn wir mehr und mehr solche Planeten entdecken, wird irgendwann auch die Frage vermehrt aufkommen, wie kommen wir da eigentlich hin oder können wir überhaupt dorthin reisen? Und aus purer Neugier hat mich einfach interessiert, dieser Frage mehr in die Tiefe nachzugehen und habe dann eine Gruppe gegründet von Studierenden, die sich dann tatsächlich von der Ingenieursperspektive mit der Frage beschäftigt hat. Also wir haben dann an Wochenenden saßen wir dann im Raumfahrttechnik-Lehrstuhl und haben Entwürfe für solche Raumschiffe entwickelt. Das Ganze wurde dann richtig ernsthaft, als um 2010, 2011 herum die DARPA ist eine Forschungsagentur des amerikanischen Verteidigungsministeriums, als die eine Ausschreibung veröffentlicht haben mit dem Namen 100-Year Starship, also das 100-jährige interstellare Raumschiff. Und die hatten das Ziel, eine Organisation aufzubauen, die möglicherweise in 100 Jahren oder später in der Möglichkeit sein würde, Menschen zu anderen Sternen zu schicken. Wir, also mit einer internationalen Gruppe von Forschenden, haben wir uns dann darauf beworben. Und innerhalb dieser Bewerbung war dann auch ein Projekt enthalten, das sich auch dann eben mit dem Entsenden von Menschen zu anderen Sternen beschäftigt hat, mit Generationenraumschiffen. Und das war letztendlich die Geburtsstunde von Project Hyperion. Also das stand dann auch in diesem Antrag konkret als Project Hyperion drin. Also das war die Geburtsstunde
des Projekts. Um jetzt da direkt mal reinzuspringen, also das sind ja schon große Zeiträume, die du da erwähnst. Und ist ja immer, sobald man mit dem Weltall zu tun hat, sind die Dimensionen ja doch ziemlich andere als hier auf unserer kleinen winzigen Erde. Aber ganz neutral gefragt, wie realistisch ist denn so ein Projekt? Also wie ernsthaft ist so ein Projekt? Wie viel Science-Fiction und Spielerei steckt da drin und wie viel ist wirklich bei euch so die Idee, wir leisten hier Grundlagenarbeit für etwas, was tatsächlich dann irgendwann mal da oben, sage ich mal, oder zumindest im Weltall fliegen wird?
Also wie viele Projekte in der Forschung sind diese oft auch zu Beginn eher von Neugier getrieben. Das bedeutet, wir haben uns jetzt nicht zusammengetan und haben gesagt, wir möchten jetzt wirklich konkret in 100 Jahren ein Generationenraumschiff bauen, sondern wir wollten zunächst einmal wissen, ist denn solch eine Mission im Prinzip möglich? Also das ist eine Fragestellung, die oft in der Forschung auftritt. Also man möchte einfach aus Neugier wissen, können wir denn das machen? Denn es gibt viele, die sagen, es ist nicht möglich. Aber in der Geschichte sieht man oft, dass eigentlich eine kleine Gruppe von Personen sich zusammentut und herausfinden möchte, ob gewisse Dinge denn möglich sind oder nicht. Also nur um ein Beispiel zu nennen aus dem Bereich interstellaren Flug. In den 70er Jahren gab es die sogenannte Daedalus-Studie. Da haben sich ein paar damals Ingenieure in England zusammengetan und wollten analysieren, ob man tatsächlich Raumschiffe überhaupt zu anderen Sternen schicken kann. Und vorher war das wirklich eine Frage, bei der die meisten gesagt hätten, das ist nicht möglich, das wäre unmöglich. Und die haben tatsächlich mit detaillierten Berechnungen gezeigt, dass man im Prinzip zu anderen Sternen fliegen könnte. Und das hatte tatsächlich fundamentale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir über das Universum nachdenken, zum Beispiel auf das sogenannte Fermi-Paradoxon. Das bedeutet, wenn wir mit der Technologie aus den 70er Jahren im Prinzip darüber nachdenken können, zu anderen Sternen zu fliegen, dann haben das vielleicht andere Zivilisationen im Weltraum, die weiter fortgeschritten sind, vielleicht schon längst erreicht oder sind viel weiter in der Beziehung. Und dann stellt sich noch mehr die Frage, warum war noch keiner hier?
Ja, es kippt immer sehr schnell dann schon fast in so philosophische Fragen. Ich würde gerne erstmal noch ein bisschen konkret bleiben, und zwar, du hast eben selbst gesagt, viele Leute halten das oder haben das für unmöglich gehalten. Was sind denn so die ganz praktischen Herausforderungen jetzt bei so einem Projekt, an denen es für viele einfach schon kategorisch scheitert?
Die große Herausforderung bei diesem konkreten Projekt ist, dass es sehr viele Bereiche gibt, in denen die Machbarkeit unklar ist. Also das fängt ja bereits an mit dem Antrieb, das fängt mit dem Bau des Raumschiffs an, mit der Finanzierung, weil wir sprechen hier von Größenordnungen, die irgendwo in dem Bereich des globalen Bruttosozialprodukts liegen. Also wir sprechen da von vielen Billionen an Finanzierung. Das geht weiter mit dem Lebenserhaltungssystem. Wir haben bisher noch keine besonders große Erfahrung mit dem Bau von Lebenserhaltungssystemen, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte funktionieren. Und dann natürlich ein ganz großer Brocken ist die Frage nach der Gesellschaft. Das bedeutet, wie kann eine Gesellschaft in einem sehr stark ressourcenbeschränkten Umfeld über Jahrhunderte überleben, aber auch eben ein gutes Leben führen. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten Fragen, die hier beantwortet werden muss. Also gibt es dann Visionen oder Szenarien, in denen wir uns vorstellen können, dass tatsächlich eine Gesellschaft in so einer sehr restriktiven Umgebung ein gutes Leben führen kann, ein zufriedenes
Ja,
Leben?
um das vielleicht nochmal so zu verdeutlichen, es geht ja tatsächlich um die Idee, also wenn man ausrechnet, wie schnell so ein Fahrzeug sein könnte, wo man hin müsste, geht es tatsächlich um Zeiträume, die nicht nur Jahrzehnte betragen, sondern wirklich 100 Jahre oder mehr. Also sprich, es geht darum, dass tatsächlich ganze Generationen auf diesem Raumschiff ja am Ende geboren werden und auch wieder sterben, bevor man überhaupt das Ziel erreicht hat. Das zeigt ja schon so ein bisschen auf der einen Seite die Faszination, auf die das Thema hat. Ich meine, das ist ja auch ein Topos also wie funktioniert Gesellschaft auf so abgeschlossenen Räumen? Gibt es ja keinen Science-Fiction-Film, wo das nicht irgendwie auch thematisiert wird. Auf der anderen Seite natürlich, was du schon erwähnt hast, die ganz praktischen Dinge, wie eben wie baut man ein Lebenserhaltungssystem, wo das einfach so, ja, ich sag mal, wartungsarm ist oder so gut reparierbar ist. Das heißt, wenn man ohne irgendwelche Ersatzteile oder Ressourcen wo unterwegs ist, sich keine Sorgen machen muss, weil bringt ja auch nichts, wenn das ganze Ding dann nach 350 Jahren die Leute ersticken und dann war das alles irgendwie für die Katz. So. Dann lass uns doch mal jetzt direkt einsteigen in diesen Wettbewerb. Also im Vorgespräch hattest du mir mal erzählt, dass ich glaube sogar 50 Entwürfe oder so da eingegangen sind. Das ist ja, hätte ich jetzt offen gestanden von außen nicht gedacht, weil schon ein sehr spezielles Thema ist, so faszinierend das auch ist. Was hat dich besonders beeindruckt? Vielleicht noch kurz vorweg, also wir werden jetzt hier nicht den Sieger schon spoilern, das Ganze werdet ihr erst später präsentieren, aber wir können auf jeden Fall schon über einzelne Entwürfe und besondere Aspekte sprechen, ohne dass das jetzt direkt eine Wertung bedeutet, dass das jetzt irgendwie dein Favorit ist oder so.
Ja, also wir waren wirklich sehr beeindruckt von den Entwürfen. Ich kann vielleicht einige Beispiele herausgreifen. Es gab Entwürfe, die zum Beispiel Kleidung vorgestellt haben auf einem Generationenraumschiff, die bestimmte Stoffe verwenden, zum Beispiel Leinen, das wohl besonders nachhaltig wäre und recycelbar ist. Und man kann eben diese Kleidung relativ oft eben wiederverwenden oder eben auch verändern. Und es gab auch wirklich Bilder zu dieser Kleidung. Diese Kleidung sieht dann auch tatsächlich so ein bisschen so aus wie, ich würde sagen, vielleicht indigene Kleidung oder wirklich basierend auf sehr einfachen Materialien, lokal hergestellt und so weiter. Also das war ein Konzept, das uns wirklich fasziniert hat. Es gab dann noch ein Konzept, bei dem ein Team sich angeschaut hat, wie eigentlich Kunst und Symbolik sich an Bord entwickeln würde. Und die sind davon ausgegangen, dass die Menschen an Bord aus unterschiedlichsten irdischen Kulturen stammt und haben sich dann vorgestellt, wie eigentlich unterschiedliche Kulturen an Bord eine gemeinsame Kultur entwickeln über die Zeit hinweg. Und die haben tatsächlich traditionelle Kunst aus verschiedenen Kulturen genommen, haben diese abstrahiert und haben geschaut, wie können denn diese auf abstrakter Ebene diese Strukturen aus verschiedenen traditionellen Kunstrichtungen eigentlich dann zusammengenommen fusionieren, aussehen und wie könnte sich das dann in konkreten Kunstwerken ausdrücken. Also die hatten dann noch konkrete Beispiele für solche Kunstwerke. Also das fanden wir sehr faszinierend. Und zum Schluss ein drittes Beispiel, was ich sehr poetisch fand, das war die Frage nach der Bestattung. Weil an Bord eines Generationenraumschiffs wird es sehr schwierig sein, Bestattungen vorzunehmen. Und dieses Team hatte vorgeschlagen, dass man aus den Verstorbenen Biogas herstellen würde und diese letztendlich in der zentralen Beleuchtung, also man muss sich das so vorstellen, das Habitat, also dieses Raumschiff rotiert, damit man künstliche Gravitation herstellen kann und für die Beleuchtung hat man quasi in der Mitte so eine riesige Neonröhre sozusagen. Und der Vorschlag war, eben dieses Biogas dann in diese Beleuchtung abzubrennen und darüber würde dann ein besonderes Licht entstehen, das sich im Habitat ausbreitet. Also wirklich so eine sehr poetische Art und Weise, wie man Bestattungen in einem solchen Raumschiff durchführen könnte.
Weil ich ja direkt denken würde, in dem Fall, also alles, was irgendwie organisches Material ist auf so einem Raumschiff, ist ja eigentlich so wertvoll, dass man das irgendwie recyceln sollte. Also das so ein bisschen, was du ja eben gerade meintest mit der Bekleidung, aus der man dann immer wieder was Neues machen kann. Also wie viel ganz konkrete Problemlösungen waren denn so dabei? Weil ich glaube, also bestimmte Themen sind natürlich jetzt in so einem Rahmen von einem Wettbewerb natürlich schwer zu lösen, beziehungsweise wurden schon sehr bearbeitet, seien es irgendwie Antriebstechnologien oder so, da gibt es ja ganz konkrete Herausforderungen oder ganz konkrete Ansätze oder Forschungsprojekte auch. Aber was gab es sonst noch für Themen, die jetzt, ich sag mal, so handfest waren?
Ja, so ein handfestes Thema war zum Beispiel der Strahlungsschutz oder Strahlenschutz, der ja sehr wichtig ist, weil im interstellaren Raum man mehr harte Strahlung als in unserem Sonnensystem, weil in unserem Sonnensystem schützt uns die Sonne und deren Magnetfeld von dieser harten Strahlung außerhalb des Sonnensystems im interstellaren Raum. Und hier gab es verschiedene Vorschläge, wie zum Beispiel Material aus Asteroiden verwendet werden kann, um das Habitat eben abzuschirmen. Und da gab es interessante Geometrien, wie man das eben machen könnte, zum Beispiel so Halbschalen, die dann um das Habitat gelegt werden und auch bestimmte Konstruktionsmethoden, wie man solch eine Form eben herstellen könnte. Das Ganze sah dann etwa aus wie so eine Qualle. Das war quasi das Konzept, also wie die Schale einer oder die Außenhaut einer Qualle würde sich das quasi über das Habitat legen. Es gab natürlich, wir haben jetzt nicht erwartet, dass bestimmte Teams neue innovative Technologien vorschlagen. Worauf wir hauptsächlich abgezielt haben, war, dass die verschiedenen Subsysteme oder die Subaspekte, die betrachtet werden, das bedeutet das Lebenserhaltungssystem, die Architektur, die Gebäude, die Gesellschaft und die Instandhaltung, die Wissenserhaltung, all diese Aspekte, dass die irgendwo zusammenspielen und insgesamt ein funktionierendes Ganzes ergeben. Denn die einzelnen Subtechnologien, die existieren in der die existierenden Literatur, es wurden bereits Dinge vorgeschlagen. Es gibt ja auch gewisse Prototypen für Habitate bereits auf der Erde oder zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation. Die Idee war eher, diese einzelnen Elemente zusammenzubringen und zu sehen, funktioniert das alles zusammengenommen.
Und war das denn, also tatsächlich im Vorfeld, ich hätte jetzt eher gedacht, dass da ganz viele tolle Designentwürfe eingereicht werden, die immer so gleich ein komplettes Raumschiff präsentieren. Aber ich verstehe jetzt, es geht schon darum, diese Monsteraufgabe, die es ja am Ende ist, runterzubrechen schon auf einzelne Teilaspekte. Trotzdem würde ich gerne mal über diesen Aspekt Design sprechen, weil das ist ja gleichzeitig etwas, was, glaube ich, schon, ja, ich sag mal, sehr gut erarbeitet wurde davon, dass es halt also gerade in der Popkultur ja schon sehr viel getan wurde in Richtung, wie gestaltet man Raumschiffe, wie kann die Zukunft aussehen, weil es natürlich immer eine spannende Frage ist, so, was sind die Materialien der Zukunft, wie können dann die Räume aussehen, die man damit gestaltet, was sind dann deren Möglichkeiten. Gab es da auch Beiträge, die sich tatsächlich dann damit beschäftigt haben, wie kann man so ein Raumschiff als Raum tatsächlich gestalten, in dem die Menschen das auch einfach so lange aushalten, weil ich meine, man muss sich das ja vorstellen, also selbst wenn das ein riesiges Raumschiff ist, keine Ahnung, wieso die Dimensionen dann mindestens sein müssten, aber es ist ja letztlich jetzt nicht eine Stadt, in der man rumlaufen kann, geschweige denn irgendwie ein ganzes Land und so. Und es bedeutet am Ende auch, dass sehr viele Menschen auf sehr engem Raum sich befinden müssen, einfach weil jeder Kubikmeter Luft, den man da irgendwo zur Verfügung stellt, natürlich mit immensem Aufwand überhaupt erstmal erzeugt, gereinigt werden muss und so weiter.
Die Gestaltung des Raumes war tatsächlich ein Kernaspekt des Wettbewerbs. Das war unter anderem auch der Grund, warum wir unbedingt Architekten in den Teams haben wollten. Und die Vorschläge bezogen sich tatsächlich dann auch zunächst einmal auf die Form des Habitats. Das ist nicht trivial, weil ja an Bord des Habitats Schwerelosigkeit künstlich hergestellt werden muss. Und das macht man, indem man das Habitat rotieren lässt. Also das ist wie in einem Karussell und über diese Rotation wird Gravitation erzeugt, um Schwerkraft herzustellen. Und das ist nicht trivial, denn man kann nicht eine x-beliebige Form hernehmen und die rotieren lassen und es entsteht dann Schwerkraft wie auf der Erde. Also das ist nicht so, also man muss bestimmte Formen wählen und diese Formen sind typischerweise zum Beispiel eine Donutform, also so ein Torus. Es kann eine Kugel sein, ein Zylinder, also das sind alles Formen, die man eben rotieren lassen kann und bei denen der Abstand zwischen der Rotationsachse bis zur Oberfläche, auf der sich die Menschen befinden, eigentlich gleichbleibend ist. Ja, also man braucht dann eine sogenannte symmetrische Form. Das bedeutet, man ist darüber eigentlich bereits eingeschränkt in der Art und Weise, wie der Raum gestaltet ist. Womit sich die Teams natürlich sehr beschäftigt haben, ist die, was man sozusagen die Landschaftsarchitektur bezeichnet. Das bedeutet, wie, oder auf Englisch heißt es Zoning, also wie kann ich bestimmte Zonen oder Regionen in diesem Habitat definieren, die bestimmte Funktionen erfüllen. Also man kann sich das so vorstellen, in einigen Teilen des Habitats hat man vielleicht einen Park, man hat andere Bereiche, die für die Landwirtschaft verwendet werden, man hat andere Bereiche, die für Siedlungen vorgesehen sind und so weiter. Und es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, diese Zonen einzuteilen und das definiert dann eben auch die Art und Weise, wie diese Gesellschaft an Bord leben würde. Das ging dann bis hinunter zu den einzelnen Gebäuden, die dann gebaut werden sollten. Es gab sehr interessante Vorschläge von modularen Gebäuden, die zum Beispiel kubusartig sind und dann eben aufeinander gestapelt werden konnten und bei denen auch die Fassaden gewechselt werden konnten, je nachdem, welche Funktion das Gebäude erfüllen sollte. Zum Beispiel eine Agora, ein Diskussionsraum, könnte zum Beispiel sehr stark lichtdurchflutet sein und hier waren bestimmte Paneele einfach durchsichtig oder lichtdurchlässig. Andere Gebäude, die zur Lagerung vorgesehen gewesen sind, hatten eben dann keine Fenster und waren dann eher abgeschlossen und so weiter. Also diese ganze Bandbreite haben viele der Teams doch abgedeckt.
Werbung. Stell dir vor, wir alle leben auf so einem Generationenraumschiff, wie wir es in dieser Podcast-Episode gerade diskutieren. Die Ressourcen sind begrenzt, die Entscheidungen von heute bestimmen die Möglichkeiten von morgen und echte Kurskorrekturen brauchen Weitblick. Nicht nur für die nächsten Jahre, sondern für kommende Generationen. Genau mit diesem Blick arbeitet unser Partner Moving Futures. Wobei die Hamburger, Stand heute, ausschließlich irdische Mobilitätsherausforderungen lösen. Strategisch, strukturiert, wirksam. Aber sie denken weiter, in Zukunftsbildern, die mehr sind als kurzfristige Reaktionen auf den Wandel. Moving Futures glaubt daran, dass wir heute die Grundlagen legen für die Mobilität, die auch in 10, 20 oder 50 Jahren noch funktioniert. Ob durch resiliente Strategien, zukunftsfähige Verkehrssysteme oder neue Formen der Zusammenarbeit. Sie helfen Organisationen nicht nur mitzuhalten, sondern Zukunft aktiv zu gestalten. Denn wer die Zukunft der Mobilität ernst nimmt, denkt nicht nur an Technik, sondern an Verantwortung, an Generationen, an das große Ganze. Mehr über die Arbeit erfahrt ihr auf movingfutures.de oder direkt bei einer strategischen Kursbestimmung mit dem Team.
Werbung Ende.
Wenn du jetzt sagst, es gibt da tatsächlich richtige Gebäude, also welche Dimensionen sprechen wir da eigentlich? So, was für ein Durchmesser hat denn dann so ein Zylinder, wo dann am Ende ja fast eine Stadt reinpasst, wenn ich es richtig verstehe? Und wie viele Leute müssen da eigentlich, damit man funktionierende Generationenfolge irgendwie hinkriegen kann, wie viele Leute müssen denn da überhaupt sein?
Ja, also diese Frage nach dem Durchmesser wurde in der Vergangenheit erforscht und die beträgt dann etwa ein paar hundert Meter. Der Grund, warum man das vielleicht jetzt nicht ganz exakt sagen kann, ist, weil es gibt gewisse Effekte wie die sogenannte Corioliskraft. Also das bedeutet, in einem Karussell, wenn ich in einem Karussell bin und meinen Kopf zum Beispiel in Richtung der Rotationsachse, also im Zentrum des Karussells, bewegen würde, dann wird mir leicht schwindelig. Und das ist eben die sogenannte Corioliskraft, die entsteht, wenn ich mich entlang der vom Zentrum des Karussells hin oder weg bewege. Und es ist immer noch ein bisschen unklar, ab welchem Radius man diese Kraft nicht mehr spürbar ist, weil sonst hätte man das Problem, dass sobald ich irgendwie einen Gegenstand fallen lasse und ihn aufheben würde, würde mir jedes Mal schwindelig werden und das möchte man nicht. Und man geht eben davon aus, dass der Durchmesser vielleicht etwa ab 250 Meter also Radius, das bedeutet, der Durchmesser wäre dann noch größer, dass ab dem Zeitpunkt die Corioliskraft nicht mehr spürbar ist. Das bedeutet, wir sprechen eben schon von einem Habitat, das größer ist als Wolkenkratzer. Wir sprechen von solchen Durchmessern. Es sind schon riesige Objekte.
Und wie viele Leute sind dann da so unterwegs?
Das ist eine ganz ganz wichtige Frage und der größte Teil der wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit Generationenraumschiffen beschäftigt haben, beschäftigen sich tatsächlich mit der Frage, was denn eine geeignete Größe dieser Gesellschaft ist. Da gibt es sehr unterschiedliche Diskussionen, aber das Ganze konvergiert irgendwo in Richtung Tausende von Personen. Es gibt natürlich Extreme wie, es gibt einige Studien, die behaupten, man könnte runtergehen auf vielleicht 100 Personen. Andere sagen, man müsste hochgehen auf vielleicht Zehntausende. Und wir haben letztendlich 1000 als eine Art geometrischen Mittelwert genommen. Also ich will das jetzt nicht erklären, aber wir haben das jetzt quasi als eine gute Schätzung hergenommen, dass das Habitat letztendlich etwa 1000 plus minus 500 Personen beherbergen sollte über diesen Zeitraum hinweg. Diese Zahl von Zehntausenden, das ist relativ gut belegt, weil wir wissen, dass in der Menschheitsgeschichte zum Beispiel die Menschheit in bestimmten Perioden auch nur 10.000 Personen oder vielleicht sogar weniger betragen hat. Und alle Menschen, die heute auf der Erde leben, sind eigentlich aus dieser winzigen Population hervorgegangen und das ist auch der Grund, warum wir eine sogenannte genetische Drift in der Menschheit heute haben. Das bedeutet, unser genetischer Pool als Menschheit hat tatsächlich eine limitierte Diversität sozusagen. Und der Grund dafür ist wirklich, dass wir damals diesen sogenannten Bottleneck, diesen Flaschenhals hatten, als nur eine kleine Anzahl von Menschen auf der Erde existiert hat. Und das Faszinierende daran ist, dass wir eigentlich bereits eine Art Generationenraumschiff hatten in der Vergangenheit, wo wir auf der Erde, was ja im Grunde genommen ein riesiges Raumschiff ist, tatsächlich nur eine sehr kleine Anzahl von Personen hatten.
Aber natürlich mit dem großen Unterschied, dass einfach die Erde viel Platz bot. Also man konnte, wenn man unzufrieden war mit seinen Leuten um sich herum, konnte man halt irgendwo anders hingehen oder es zumindest probieren. Welche Rolle spielte bei euch denn im Wettbewerb diese Frage, wie kriegt man so eine Gesellschaft dazu, dass die auch funktioniert? Also weil man kann ja auch in der Science-Fiction-Literatur, ich erinnere mich an einen Roman von Jules Verne, da geht es darum, dass halt so ein riesiges Schiff gebaut wird, wo dann halt auf der einen Seite, in dem Fall waren es glaube ich die Katholiken und die Protestanten leben und am Ende hauen die sich halt auch die Köpfe ein, obwohl das sozusagen kulturell noch relativ nah beieinander ist. Und wie kriegt man das hin, tatsächlich, ja, dass so eine Gesellschaft, die da unterwegs ist, befriedet ist? Oder andere Frage wäre, in dem Moment, wo man halt sagt, okay, wir sind halt hier im Weltall, wenn wir es nicht zusammen hinkriegen, dann ist halt Feierabend für alle. Ist das eher der Modus? Wobei, Klammer auf, ich ein bisschen pessimistisch bin, weil wenn ich mir angucke, wie auf unserem Raumschiff Erde es funktioniert, da gibt es ja zumindest eine ausreichende Zahl von Menschen, die jetzt die Wartung, sage ich mal, dieses Raumschiffs doch leichter Hand vernachlässigt gerade.
Ja, das sind natürlich sehr, sehr schwierige Fragen und wir haben auch einen Anthropologen in unserem Team und das Interessante ist, dass wir aus der Geschichte der Menschheit gewisse Parallelen ziehen können. Es gibt ja Gesellschaften, die auf Inseln oder auf geografisch stark eingeschränkten Bereichen über Tausende von Jahren überlebt haben. Es gibt auch Populationen, die auf Inseln über Hunderte oder Tausende von Jahren gelebt haben. Es ist nicht immer klar, ob der Austausch mit anderen Inseln komplett ausgeschlossen gewesen ist, aber diese Zivilisationen oder diese Gesellschaften haben tatsächlich über diese langen Zeiträume in sehr stark ressourcenbeschränkten Bereichen, Gebieten überlegt. Also es bedeutet, wir haben historische Beispiele, bei denen Gesellschaften über solche langen Zeiträume überlebt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, auf so einem Raumschiff wird die Gesellschaft natürlich irgendwo zunächst, zumindest zu Beginn, ein Abbild der irdischen Gesellschaft sein. Das bedeutet möglicherweise, ja, relativ sicher ein gewisses Niveau an Technologie, an gewissen gesellschaftlichen Prägungen aus den Gesellschaften, die wir aus der Erde haben. Und da fehlen uns einfach die Daten. Wir haben einfach kein Beispiel einer Hochtechnologiegesellschaft, das über hunderte von Jahren in einem sehr stark eingeschränkten Bereich überlebt hat. Und da wird es auch interessant, denn meine Hypothese ist, dass eine solche Gesellschaft über längere Zeiträume hinweg tatsächlich einen wesentlichen Anteil der Technologien verlieren wird, die wir heute auf der Erde haben. Und der einfache Grund dahinter ist, dass wir, um diese Technologien auf der Erde aktuell entwickeln und aufrechterhalten zu können, brauchen wir eine sehr große Anzahl an Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Mobiltelefon denke, das sind wirklich Hunderttausende von Menschen involviert, wenn nicht Millionen, die irgendwo in diese Lieferkette involviert sind. Und diese Anzahl von Menschen habe ich einfach nicht auf einem Generationenraumschiff. Das bedeutet, Mobiltelefone können wir dort nicht entwickeln oder herstellen. Selbst wenn ich Technologien verwenden möchte, brauche ich gewisse Fähigkeiten und diese muss ich dann über Generationen aufrechterhalten. Das bedeutet, ein interessantes Szenario wäre natürlich, dass über Jahrzehnte hinweg Technologie langsam degradiert und wir letztendlich in zum Beispiel eine mittelalterliche Gesellschaft zum Beispiel zurückgeworfen werden, da im Mittelalter zum Beispiel einzelne Dörfer doch eine gewisse Autonomie hatten und die Technologien, die man im Mittelalter besaß, waren oft auch Technologien, die man eben lokal herstellen und weiterentwickeln konnte.
Finde ich eine super spannende Frage, weil also dem Mensch wesenseigen ist ja so ein bisschen, dass er sich entwickeln will, Dinge erfinden, weitertreiben. Ist ja letztlich, ich meine, der ganze Wettbewerb, den ihr initiiert, entsteht ja aus diesem menschlichen Bedürfnis heraus, irgendwie Grenzen zu überwinden, von denen man oder viele glauben, das geht irgendwie nicht. Zugleich frage ich mich, wenn man jetzt sagt, man baut halt so ein riesen Raumschiff und jetzt höre ich so ein bisschen raus, eigentlich sollte das besser sogar ein bisschen Low-Tech sein, als das irgendwie so die große Hightech-Maschine. Wie zufrieden können denn Menschen dann überhaupt da sein? Also weil eben zweiter Gedanke und deswegen kam ich vorhin so, kam mir der Gedanke, wenn du sagst, ja, da sind halt diese Module, aus denen kann man dann Häuser zusammenbauen. Klar, da ist da so eine gewisse Variabilität drin, aber letztlich ist es natürlich wie ein Set von Legosteinen, das man hat und irgendwann ist es auch durchgespielt. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an der Stelle, wie kann man dieses menschliche Bedürfnis befriedigen, sich selbst auch zu verwirklichen in so einem Rahmen von einem sehr abgeschlossenen Raumschiff, wo eben niemand weg kann und aufgrund des sozialen Zusammenlebens niemand also wäre jetzt zumindest meine These, niemand jetzt allzu exzentrisch unterwegs sein kann und sich irgendwie Dinge rausnimmt, die schädlich sind für die anderen.
Diese Frage nach Freiraum, wie viel Freiraum gibt es auf einem solchen Schiff? Das ist eine sehr wichtige Frage und wir hatten auch in den Wettbewerbsbedingungen angegeben, dass die Teams tatsächlich Konzepte vorstellen sollen, wie eben kultureller Freiraum eigentlich geschaffen werden kann. Mhm. Einige Teams haben das irgendwo über Modularität dargestellt, aber die Modularität schränkt ja lediglich gewisse Aspekte ein, indem man sagt, okay, wir haben hier vielleicht gewisse Geometrien für die Gebäude, aber zum Beispiel die Fassaden kann ich eigentlich frei gestalten. Das bedeutet, wenn ich über Freiräume spreche, muss ich eben auch darüber sprechen, welche Elemente des Raumschiffes sind denn stabil oder müssen stabil bleiben, sollten stabil bleiben und was sind die Elemente, die flexibel bleiben und Gestaltung ermöglichen. Und man kann sicherlich nicht 100% Freiraum schaffen, das ist aus dem Kontext nicht möglich, aber den haben wir ja auch nicht auf der Erde. Also das bedeutet, wir haben immer in der Umgebung, in der Umwelt Elemente, die stabil bleiben und die nicht unserer Gestaltung zugänglich sind. Und wir haben damit eigentlich auch auf der Erde kein sonderliches Problem damit. Das bedeutet, es gibt Elemente wie zum Beispiel die grundsätzliche Form des Habitats, des Volumens, vielleicht die grundsätzliche Einteilung der Sektoren in dem Raumschiff, die möglicherweise über Jahrhunderte stabil bleibt. Aber die Gestaltung der Gebäude, Kunst, wie Landwirtschaft konkret betrieben wird, das sind Aspekte, die von der Gesellschaft eigentlich relativ frei gestaltet werden kann.
Total spannend. Vor allen Dingen finde ich jetzt, also, oder ein Aspekt, der mich noch interessieren würde dabei ist, man sagt ja immer, dass so Science-Fiction-Romane, die also was durchdenken, am Ende vor allen Dingen immer Aussagen über die eigene Gegenwart treffen, in der sie entstanden sind. Inwieweit unterscheidet sich der Ansatz bei euch, wenn ihr sagt, hier steckt halt viel mehr Naturwissenschaft erstmal drin und es muss irgendwie kein spannender Kinofilm sein, der am Ende bei rumkommt, sondern irgendwie brauchbare Technologien? Oder ist das etwas, wo du auch denkst, habt ihr gedacht, so bei der Bewertung, Da stecken doch viele der Entwerfenden doch auch in der Gegenwart drin.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Grundidee, die wir verfolgen, ist letztendlich auch zu sehen, wie verhalten sich oder wie kann ein gutes Leben in einer sehr stark ressourcenbeschränkten Umgebung aussehen. Und das ist ja auch eine Frage, die wirklich aktuell ist. Also es gibt ja, wenn man sich die Degrowth-Bewegung anschaut, wie können wir auf der Erde leben ohne Wachstum? Das sind ja alles Fragen, die hochrelevant sind. Und ich glaube, viele der Teams hatten tatsächlich interessante Ideen, wie denn so eine extreme Form von Nachhaltigkeit an Bord funktionieren kann. Also ich hatte bereits die Kleidung erwähnt, aber wie kann Kunst auch entstehen mit Materialien, die ich eben lokal verwende. Also du hattest ja auch Low-Tech erwähnt. Also Low-Tech spielt bei vielen Teams auch eine Rolle. Und zum Beispiel auch vernakulare Architektur. Also das ist so eine Strömung in der Architektur, die aktuell auch an Fahrt gewonnen hat, bei der lokale Ressourcen verwendet werden, traditionelle Bauweisen verwendet werden. Also die findet man auch oft wieder. Aber auch alles in einem anderen, etwas transformiert, für diesen Kontext. Also es bedeutet, wir hatten nicht den Eindruck, dass die Teams einfach 1:1 Konzepte aus der Erde verwendet haben, sondern sie haben sich tatsächlich auch überlegt, was sind denn die Anforderungen, was sind die Randbedingungen, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude in einem Generationenraumschiff baue, welche Materialien könnte ich denn überhaupt zur Verfügung haben? Ich werde sicher nicht die ganze Bandbreite an Materialien haben, die ich auf der Erde habe, sondern vielleicht nur ganz bestimmte Materialien, und viele haben dann auf sehr einfache Konzepte zurückgegriffen, bei denen zum Beispiel nur eine bestimmte Art von Holz verwendet wird, oder zum Beispiel Lehm, also einfache Materialien, die man auch einfach zur Verfügung stehen haben kann oder herstellen kann.
Ja, ist total interessant, weil das ist ja jetzt, würde ich mal sagen, gemeinhin nicht das, was man auf einem Raumschiff erwarten würde. Also diese allzu irdischen Materialien. Vielleicht letzte Frage, was entsteht jetzt daraus? Also wohin führt das? Was glaubst du, was bleibt jetzt bei so einem Wettbewerb hängen, außer dass halt sehr viele Leute sehr viel Spaß hatten an so einem Gedankenexperiment? Weil du hast ja selbst gesagt, also Hintergrund der ganzen Überlegung ist halt Forschungsabteilung des US-Militärs, also Leute, die ja sehr viel kruden experimentellen Kram machen. Aber die Herausforderung kann ja ganz real sein, weil gerade ist ja zumindest nicht absehbar, wie das mit dieser Erde hier weitergeht. Und deswegen würde mich interessieren, also wie gibt es sozusagen ein Folgeprojekt? Erwartest du, dass das halt einfach jetzt wirklich in eine Kontinuität kommt, dieser Ansatz?
Ja, also wir möchten tatsächlich zunächst die Resultate des Wettbewerbs in eine angemessene Form bringen und auch die unterschiedlichen Subaspekte, die wir uns angeschaut haben, auch sehen, was ist denn jetzt nach dem Wettbewerb der Stand der Dinge? Also welche Konzepte können wir denn herausnehmen? Welche sind in Anführungsstrichen realistisch? Und kann man daraus auch irgendwo ein Gesamtkonzept ableiten? So ein Wettbewerb macht ja auch deswegen Sinn, wenn man viele Ideen sammeln möchte. Und deswegen, aber um gute Ideen sammeln zu können, müssen wir auch eine gewisse Struktur vorgeben. Das bedeutet, nach dem Wettbewerb werden wir uns zunächst mal ansehen, können wir denn jetzt nach dem Wettbewerb, ändert sich dort irgendetwas an dem Grundkonzept des Generationenraumschiffes? Was passiert jetzt mit dem Lebenshaltungssystem? Sehen wir da vielleicht irgendwelche Tendenzen, in welche Richtung das gehen könnte? Zum Beispiel, was die Landwirtschaft betrifft, was die Kultur betrifft, welche Art von Kunst könnte sich dort entwickeln, welche Art von Gebäuden werden dort gebaut werden, und da gibt es vielleicht schon gewisse Richtungen, in die das eben gehen könnte. Ich hatte bereits vernakulare Architektur erwähnt und so weiter. Und wir haben Diskussionen darüber, wie es jetzt eben weitergehen könnte, aber die erste Zeit wird tatsächlich mit der Auswertung der Resultate, wir werden mit der Auswertung der Resultate beschäftigt sein, und im Anschluss werden wir diskutieren, ob wir zum Beispiel einen Workshop organisieren werden, bei denen die Teams zusammenkommen und an einem Konzept oder vielleicht zwei oder drei zusammenarbeiten außerhalb dieses Wettbewerbskontexts und dann eben die Resultate auch etwas robuster zu gestalten. Also man muss ja auch sagen, dass der Wettbewerb lediglich etwa 4,5 Monate gedauert hat und viele der Teams haben an dem Wettbewerb in ihrer Freizeit teilgenommen. Das bedeutet, es gibt nur ein gewisses Maß an Arbeit, das man in so einer kurzen Zeit eigentlich erbringen kann.
Du hattest eben selbst gesagt, ihr werdet das Ganze jetzt versuchen, ein bisschen in Form zu bringen, aufzubereiten. Also wo wird man das sehen können? Gibt es da eine Website, wo dann diese Entwürfe und ein bisschen Kontext auch veröffentlicht wird?
Ja, also die Resultate werden auf unserer Website präsentiert werden, projecthyperion.org. Und dort wird man tatsächlich die verschiedenen Einsendungen betrachten können. Und ja, wenn ihr Zeit habt, dann geht einfach auf die Webseite. Was wir letztendlich wollen, ist tatsächlich die Wahrnehmung zu Generationenraumschiffen in der breiten Öffentlichkeit zu verändern. Also genauso wie die Projekt Daedalus-Studie in den 70er Jahren die Wahrnehmung bezüglich interstellaren Flug verändert hat, möchten wir dasselbe eben für Generationenraumschiffe machen und möchten letztendlich zeigen, dass ein Generationenraumschiff irgendwo im Bereich der Möglichkeiten liegt und dass Gesellschaften nachhaltig leben können und gut leben können in einem sehr stark ressourcenbeschränkten Raum.
Geht es auch darum, so ein bisschen das Ganze positiver zu framen? Weil, also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es ja immer so ein Fluchtvehikel, um irgendwie von dieser verbrennenden Erde wegzukommen. Aber du sagst eben, es soll ein gutes Leben möglich sein. Also ist das auch eine Idee, wirklich zu sagen, das muss nicht schlecht sein?
Ja, also das ist übrigens einer der interessanten Punkte, als wir den Wettbewerb vorbereitet haben, dass viele dieser Narrativen zu Generationenraumschiffen, die existieren, dass die eigentlich nicht realistisch sind. Zum Beispiel dieses Narrativ, dass ein Generationenraumschiff ein Fluchtvehikel ist, ist sicherlich kein realistisches Narrativ. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Eine Gesellschaft, die ein Generationenraumschiff bauen wird, ist eine Gesellschaft, die es bereits auf der Erde geschafft hat, nachhaltig zu leben und ein gutes Leben bereitstellt für viele Menschen. Und gerade aus dieser Position des, in Anführungsstrichen, Luxus heraus wird dann ein Generationenraumschiff gebaut, das dann eben auch gewisse Aspekte dieser Gesellschaft eben abbilden würde, zum Beispiel das nachhaltige Leben oder nachhaltiges Wirtschaften. Das bedeutet, ich würde tatsächlich, und das war auch das Framing für den Wettbewerb, tatsächlich diese positive Zukunftsvision ist tatsächlich eine Voraussetzung, dass überhaupt Generationenraumschiffe gebaut werden.
Ich finde, das kann es auch absolut brauchen, also positive Zukunftsentwürfe, daran mangelt es ja gerade so ein bisschen und mehr Optimismus ist definitiv schön, wenn wir da wieder hinkommen. Ganz, ganz letzte Frage, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Du hast selbst gesagt, das ist ein wahnsinniger finanzieller Aufwand, sowas zu bauen. Kann man sowas eigentlich simulieren? Also, weil ich musste gerade dran denken, dass es ja jetzt im Zuge von generativer KI so erste Experimente gibt, dass KI-gesteuerte Charaktere in Computerspielen anfangen, eigene Gesellschaften zu entwickeln mit eigenen Rechtssystemen und so. Also ist das was, eine Richtung, in die das auch gehen könnte bei euch, zu sagen, okay, wir programmieren das mal und dann schicken wir mal da kleine Avatare los oder kleine Agenten und die spielen das dann mal durch?
Ja, das ist sicherlich eines der Projekte, die wir im Kopf haben für die Zukunft. Es gibt das Ganze bereits in gewisser rudimentärer Form, zum Beispiel die in der Anthropologie und Soziologie werden auch bereits agentenbasierte Simulationen verwendet, um gewisse Aspekte einer Gesellschaft zu simulieren. Was natürlich entscheidend ist, ist, welche Regeln definiert man hier, damit diese sogenannten Computeragenten in realistischer Art und Weise interagieren. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich die wichtige Frage. Also welche Aspekte müssen wir denn abbilden, damit die Resultate überhaupt aussagekräftig sind? Und das ist so ein weites Feld, dass wir uns noch nicht konkret hineingewagt haben. Das, was wir in dem Wettbewerb gemacht haben, ist, wir haben gesagt, es gibt gewisse Aspekte, die eine Gesellschaft irgendwo, in der sich eine Gesellschaft positioniert. Das sind sogenannte, wir haben das kulturelle Universalien genannt. Das sind Aspekte, die jede Kultur irgendwo hat. Das bedeutet Kunst, Präferenzen bezüglich der Nahrung, Familienstrukturen und so weiter. Und wir wollten eigentlich sehen, wie sich gewisse Teams dann innerhalb dieser Universalien letztendlich positionieren mit ihrer Gesellschaft. Also ganz rudimentär, aber in der Zukunft, yes, ja, sicherlich möchten wir etwas weitergehen und dann diesen gesellschaftlichen Aspekt dann auch über Simulationen und so weiter stärker in die Tiefe abdecken.
Fürs Erste bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, mir die Ergebnisse von dem Wettbewerb tatsächlich dann mal anzuschauen. Also ein kleines Sneak Preview hast du ja schon gegeben und da steckt aber noch viel mehr drin, wie ja deutlich geworden ist. Andreas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke in diesen Wettbewerb Project Hyperion.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.